Ja, ich hoffe, dass meine Stimme trotz Erkältung heute Morgen zumindest die Predigt durchhält. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin sicher, dass zumindest die neuen Konfirmanden etwas anfangen können mit der Abkürzung DSDS. Und an ihrer Reaktion entnehme ich, dass nicht nur die Konfirmanden wissen, um welchen Musikwettbewerb es sich dabei handelt, sondern noch viele andere mehr. Aber ich bin sicher, dass niemand von Ihnen etwas anfangen kann mit der Abkürzung, ja, wenn ich sie jetzt finden würde. Da steht sie in der zweiten Zeile. DSDP, das kennt niemand. Okay, das kann auch niemand kennen, denn das gibt es nicht. Das habe ich mir ausgedacht. Das wäre der Wettbewerb Deutschland sucht den dümmsten Propheten. Ist klar, dass es so einen Wettbewerb nicht gibt. Aber es gibt eine Gestalt in der Bibel, die hätte gute Chancen, diesen Wettbewerb, gäbe es ihn denn, auch zu gewinnen. Und das ist der Prophet Jona. Schließlich meinte Jona doch, er könnte einfach vor Gott fliehen. Gott wollte ihn im Osten haben, also stieg er in ein Schiff und segelte damit nach Westen. Wie dumm kann man nur sein, zu glauben, dass man Gott entweichen könnte. Ganz klar, dass das nicht gut gegangen ist. Denn Gott hat alle seine göttlichen Möglichkeiten eingesetzt, um Jona genau dorthin zu bekommen, wo er ihn haben wollte. Erst ist es ein gewaltiger Sturm, dann ein großer Fisch, der Jona verschlingt und an der richtigen Stelle wieder an Land setzt. Jona, wie dumm kann man nur sein? Das ist die eine mögliche Sicht auf Jona. Aber es gibt auch noch eine andere. Jetzt stelle ich schon wieder eine Frage. Sagt Ihnen und euch der Name der Stadt Mosul etwas? Hat jemand schon einmal diesen Städtenamen gehört? Mosul? Es wird gemurmelt. Das ist für mich jetzt uneindeutig. Da gibt es Öl, das stimmt. Da gibt es Öl, also es ist eine Stadt im Irak. Und diese Stadt im Irak hat im Jahr 2014 dadurch traurige Berühmtheit erlangt, dass sie vom sogenannten IS, dem Islamischen Staat, erobert wurde. Von da aus wurde ein Kalifat ausgerufen, von dem dann eine Schreckensherrschaft ausging. Infolge dieser Eroberung wurden Menschen wahllos und grausam umgebracht. Frauen wurden verschleppt, versklavt oder verkauft. Und Christen in der Stadt Mosul, und es gab davon ungefähr 25.000 bis 35.000, die wurden vor die Alternative gestellt, entweder zum Islam zu konvertieren oder aber zu fliehen oder getötet zu werden. Und bis zur Vertreibung des IS war Mosul wirklich so etwas wie die Hölle auf Erden. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, Gott würde nicht Jona, sondern Gott würde Sie losschicken nach Mosul. Er würde zu Ihnen sagen, mache dich auf, geh in die große Stadt Mosul und predige ihr, was ich dir sage. Ich glaube, niemand von uns wäre über diesen Auftrag begeistert. Jeder von uns würde dann sein eigenes Leben in Gefahr sehen, in die Hölle, in die Höhle des Löwen zu gehen, mit dem Aufruf kehrt um. Das ist etwas, was das eigene Leben bedroht. Auch wir würden nicht freudig losziehen, um Gottes Auftrag zu erfüllen. Eher würden wir wie Jona in Panik geraten und vor diesem besonderen Auftrag fliehen wollen. Da kriegen mich keine 10 Pferde hin, würden wir vielleicht sagen. Und wir würden sagen, was überhaupt interessiert mich Mossul? Das ist so weit weg von hier. Das geht mich doch überhaupt nichts an. Warum rede ich über Mossul? Da gibt es natürlich die Auflösung. Und jetzt halten Sie sich fest. Die Stadt Mossul ist nichts anderes als tatsächlich die Stadt Ninive. Das heutige Mossul steht an der Stelle, an der einst Ninive stand. Und so wie Mossul unter der Herrschaft des IS für uns der Inbegriff des Bösen ist, so war Ninive für Jona ebenfalls der Inbegriff des Bösen. Kein Wunder also, dass Jona da nicht hin wollte. Aber so sehr Jona sich auch wehrt, am Ende landet er genau dort, in Ninive. Und dann geschieht das Unvorstellbare. Anstatt dass die Einwohner Ninives Jona sofort töten, nehmen sie seine Botschaft an und tun Buße. Hatte Gott gerade noch die Vernichtung Ninives angedroht, so beschließt er im nächsten Moment die Begnadigung aller Menschen in dieser Stadt. Eigentlich könnte die Geschichte damit zu Ende sein. Ein Happy End. In 3 Kapiteln wird sie im Buch Jona erzählt. Doch es gibt noch ein weiteres Kapitel, das Kapitel 4. Und das ist für heute Predigttext. Ich lese aus Jona 3, Vers 11 bis 4, Vers 10. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Weg, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Das aber verdroß Jona sehr, und er war zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, aber ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ einen Rizinus wachsen, der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus Willens? Er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Liebe Gemeinde, dass die Jona-Erzählung mit der Bekehrung Ninives nicht zu Ende ist, macht deutlich, dass es noch um etwas anderes gehen muss, nämlich um die Bekehrung des Jonas. Nun könnte man natürlich sofort einwenden, Jona glaubt doch an Gott. Er weiß alles über Gott, was man über Gott wissen muss. Er selbst nennt in unserem Text Gott gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte. Wozu soll Jona sich da noch bekehren? Doch die Geschichte zeigt, dass Wissen über Gott noch lange nicht Glauben an Gott ist. Der Glaube weiß nicht nur etwas über Gott, sondern der Glaube bejaht das auch, was er von Gott weiß. Jona weiß, dass Gott gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte ist. Aber er will diese Güte nicht mit anderen teilen. Gott soll ihm gütig sein, nicht aber dem Fremden in Ninive. Kurz gesagt, Jona weiß viel über Gott, aber es fehlt ihm die Liebe. Ihm fehlt die grenzenlose Liebe Gottes, die niemanden ausschließt. Und weil ihm diese Liebe fehlt, macht Gott sich so große Mühe mit Jona. Gott rettet Jona auf wundersame Weise aus einem Sturm. Gott beschützt ihn sogar in der Hölle Ninives. Gott schenkt seiner Predigt unvergleichlichen Erfolg und lässt ganz Ninive umkehren. Das alles reicht anscheinend immer noch nicht, dass Jona Gottes Ringen um ihn selbst begreift. Darum kommt es in diesem vierten und letzten Kapitel des Jona-Buchs zu einer Begegnung nur zwischen Jona und Gott. Alles andere ist ausgeblendet. Die Bewohner Ninives spielen in diesem Moment überhaupt keine Rolle mehr. Ninive ist nur noch Kulisse. Ganz behutsam führt Gott Jona vor Augen, worum es ihm geht. Als Jona unter der Hitze Ninives leidet, lässt Gott einen schattenspendenden Rizinus wachsen. Wie ein Kind kann Jona sich über diesen Rizinus freuen. Doch am nächsten Morgen ist die Pflanze verdorrt und die Freude des Jona ist auch dahin. Stattdessen macht er Gott große Vorwürfe und wünscht sich den Tod. Für Gott aber hat der Rizinus die Funktion eines Gleichnisses, durch das er Jona etwas Bestimmtes deutlich machen will. Er sagt ihm, so wie du mit dem Rizinus mitgefühlt hast, so fühle ich mit den Menschen mit, auch mit den Bewohnern Ninives. Wie könnte ich sie also sterben lassen? Wie dir der Rizinus am Herzen liegt, so liegen mir die Menschen in Ninive am Herzen. Ob Jona sich zu dieser grenzenlosen Liebe Gottes bekehren lässt, erfahren wir gar nicht. Das Buch endet vielmehr mit einer Frage. Am Ende fragt Gott, wie sollten mir die Einwohner des fernen Ninive nicht auch am Herzen liegen? Mit dieser offenen Frage sind wir aber noch mal einen Schritt weiter. Jetzt geht es natürlich nicht mehr um Ninive, aber es geht auch nicht mehr um Jona, sondern mit dieser Frage geht es um uns alle. Wir stehen an Jonas Stelle vor Gott. Wir sind gefragt, ob wir Gottes Güte und Barmherzigkeit nur für uns selbst glauben können oder auch für die Menschen, die links und rechts neben uns sitzen. Wir sind gefragt, ob wir Gottes Güte und Barmherzigkeit nur für unsere Gemeinde glauben können oder auch für den ganzen Kirchenkreis. Wir sind gefragt, ob wir Gottes Güte und Barmherzigkeit nur für Menschen in unserem Land glauben können oder auch für die, die zu uns kommen. Wir sind gefragt, ob wir Gottes Güte und Barmherzigkeit nur für Wanne-Eickel glauben wollen oder für Herne oder auch für das ferne und fremde Mossul. Wir sind gefragt, ob wir Gottes Güte und Barmherzigkeit nur für die Anständigen und Rechtschaffenen glauben können oder auch für die Gescheiterten und Verlorenen. Einer hat die Frage, die offene Frage, mit der das Jona-Buch abschließt, unmissverständlich deutlich beantwortet. Jesus von Nazareth hat Gottes grenzenlose Liebe nicht nur gekannt, sondern er war eins mit ihr. Er hat sie gelebt, verkündet und anderen Menschen geschenkt. Die Ausgegrenzten Israels hat Jesus an seinem Tisch versammelt, um auch ihnen zu sagen, du bist wertgeachtet in den Augen Gottes. Gott hat dich lieb. Wer sich an seinen Tisch laden lässt, der bekennt, Gottes Güte und Barmherzigkeit, sie gilt mir ohne Wenn und Aber. Sie gilt aber auch allen anderen, auch den Geflüchteten, die in unser Land gekommen sind, und den Geflüchteten, die auf dem Mittelmeer oder in ihren Heimatländern um ihr Überleben kämpfen. Gottes Güte und Barmherzigkeit gilt allen Glaubensgeschwistern, mit denen wir weltweit verbunden sind. Sie gilt aber auch dem Menschenbruder überall auf der Welt. Denn Gott ist ein Gott, der mitfühlen kann mit der Not von Menschen überall in allen Ländern der Erde. Und seine Liebe kennt keine Grenzen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.